Also komm, lass uns bequem machen. Mach es dir bequem auf deinem Liegestuhl oder ja, auf deinem Stuhl. Und dann fangen wir einfach an. Dann nehmen wir uns so eine Zeit, so einen bewussten Moment mit Psalmen, mit Gott. Wir fangen direkt an mit Psalm 103. Das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Aber Moment mal. Sind wir mal schnell ganz ehrlich. Das mit diesen Psalmen. Ist das wirklich so eine gute Idee? Jetzt nehmen wir mal so eine Zeit, so eine Auszeit auf meinem Liegestuhl für Gott und dann mache ich so einen Psalm auf. Das ist doch nicht meine Sprache. Das hohe Lied. Barmherzigkeit, je nachdem, vielleicht, ja. Und dann lobe den Herrn meine Seele. Und das geht jetzt noch, gell? Es gibt noch Psalmen, du, haben Sie schon mal in Psalmen geschaut? Das ist teilweise Sprache, das ist gar nicht meine Sprache. Ist das wirklich so eine gute Idee, mit Psalmen zu beten? Wäre es nicht viel persönlicher und besser, wenn ich mit meinen eigenen Worten bete? Ist es nicht viel intimer und authentischer, wenn ich mit eigenen Worten und Formulierungen mit Gott rede? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Psalmen liest und anschaust. Ganz ehrlich, es ist nicht so meine Sprache. Es sind nicht meine Formulierungen. Auch wenn es heute natürlich tolle Übersetzungen gibt, aber meine Worte sind das oft nicht, was mir dort begegnet, in dem Gebetsbuch von der Bibel. Natürlich dürfen wir und sollen wir mit eigenen Worten beten. Das ist ja genau so das Besondere an unserem Gott. Es ist ein Gott, der Kommunikationsgespräche eins zu eins mit uns sucht. Und er selber hat alles da, damit das möglich ist. Damit nichts im Weg ist, dass ich reden kann und er hört mich und versteht mich. Er wünscht sich, dass man mit ihm redet. Dass man ihm sagt, was mir uns auf dem Herzen ist. Er will uns zulassen. Also frei beten mit eigenen Worten ist, ich denke, sehr gut und sehr richtig und sehr wichtig. Aber ich glaube auch in dem Gebetsbuch von den Psalmen, da steckt etwas sehr Wertvolles drin. Wenn wir die Gebete lesen, in dem Buch, in der Bibel, wenn wir über sie nachdenken, wenn wir probieren, die Psalmen zu beten, dann öffnet sich da eine enorme Tiefe und gleichzeitig auch eine enorme Weite für mein Gebetsleben. In der Vorbereitungszeit habe ich das, auf die Predigt, habe ich das ganz bewusst gelebt und einfach gemacht. Ich habe den Psalm 103, den wir heute anschauen, habe ich genommen und so abschnittweise betet. Ich habe ihn gelesen, laut, und habe dann die Gedanken und die Inhalte, die ich gelesen habe, probiert, mit eigenen Worten für mich persönlich zu formulieren. Und das, was ich gelesen habe, irgendwo in Verknüpfung bringen zu meinem eigenen Leben. Und ich kann euch sagen, das war eine total ermutigende Zeit. Ich habe Gesprächsthemen gefunden, oder ich sage mal Gebetsthemen. Ich bin mir ziemlich sicher, ohne den Psalm 103, jetzt hier konkret von David, wäre das Gebet ganz anders geworden. Und ich persönlich bin auch überzeugt, es wäre im Verhältnis sehr viel oberflächlicher geblieben, wenn ich einfach allein mit meinen Gedanken und Überlegungen geblieben wäre, als dort, wo ich den Psalm 103 zur Hilfe genommen habe. Und gell, es ist nicht immer ganz einfach mit diesen Psalmen. Wenn du schon mal ein bisschen reingeschaut hast, da gibt es einige, da, puh, ja, das ist dann gar nicht so einfach. Wie lohne ich das jetzt zu meinem persönlichen Gebet werden? Aber ich bin überzeugt, da steckt eine unglaubliche Tiefe drin. Ein unglaublicher Schatz in diesen Psalmbüchern. Weil die Texte, die nehmen uns mit, zumindest in biblische Texte, zumindest in biblische Geschichten und vor allem zumindest in biblische Wahrheiten. Und ich glaube, es ist ein enormer Gewinn für unser Gebetsleben, wenn wir immer mal wieder so Psalmengebet nehmen und uns inspirieren lassen für unser eigenes Gebet. Und darum, wenn wir in diesem Jahr, ich habe es erwähnt, wo wir eben das Thema Gebet speziell immer mal wieder anschauen und darüber nachdenken, wenn wir unbedingt auch über Psalmen miteinander ins Gespräch kommen. Darum, kommen wir zurück jetzt zu dem Psalm 103. Wir haben es vorher schon kurz gelesen. Geschrieben hat ihn David und Theologen gehen davon aus, dass er den Psalm eher gegen Ende von seinem Leben geschrieben haben muss. Weil wenn wir jetzt dann gerade miteinander den Psalm lesen, dann spüren wir ziemlich schnell, dass der David zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, schon einige Höchs und Tiefs in seinem Leben erlebt haben muss. Und vor allem spüren wir etwas davon, dass der David der muss zu dem Zeitpunkt schon erkannt haben, wie barmherzig und wie gnädig Gott ihm gegenüber ist. Und wer das Leben von David kennt, der weiß, da hat es einiges gegeben, das nicht nur sauber und schön gelaufen ist. Und der Psalm, da spürt man so richtig, und David ist bewusst, wie gnädig, wie gut es Gott mit ihm meint. In dem Psalm wird etwas von dieser Schönheit und von dieser Köstlichkeit von der Sündenvergebung deutlich. Der englische Prediger und Autor, Spurgeon, hat Folgendes zu dem Psalm 103 gesagt. Ich möchte euch das vorlesen. Der Psalm, der 103, ist der Apfelbaum unter den Bäumen des Feldes und seine goldene Frucht hat einen Duft und Wohlgeschmack, den keine Frucht besitzt, sie sei denn im vollen Sonnenschein der Gnade gereift. Dieser Lobgesang ist das Echo des Menschen auf die Wohltaten seines Gottes. Wow, was für eine Beschreibung für den Psalm. Das Gebet ist ein Lobgesang auf Gottes Vergebung. Und Gnade von Gott, das ist das Herz von dem Psalm, den David da beschreibt. Darum lasst uns den Apfelbaum entdecken. Wir finden an, wir lesen den ersten Abschnitt, Psalm 103, Verse 1 bis 5. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Der Psalm fängt mit einer ganz speziellen Formulierung an. Lobe den Herrn, meine Seele. Der David führt so quasi ein Selbstgespräch. Ist euch das aufgefallen? Er spricht sich selber eine Aufforderung zu. Er sagt, hey, komm David, jetzt lob mal unseren Gott. Jetzt tu mal zuerst Gott anbeten. Ich weiss nicht, wie oft du selber mit dir redest, wie oft du Selbstgespräche führst. Vielleicht kennt man das am ehesten noch so in so einem Moment vom Sport, wenn ich mir so überlege, ja, wenn rede ich zu mir selber so, dann ist es vielleicht wirklich so im Moment vom Sport. Vielleicht Fußball-EM von der Frau ist ja gerade, man vorstellt, ja, wenn ich jetzt so einen entscheidenden Penalty schiessen darf, muss, das entscheidende Goal machen muss mit einem Penalty, legt mir den Ball her, dann kann es schon mal sein, dass ich sage, hey Jochen, komm, das schaffst du, den machst du jetzt rein, Jochen, komm, come on. Oder so ein Moment kann es mal sein, dass man sagt, hey Jochen, komm jetzt. Ich finde es spannend, der David macht das da jetzt nicht in Bezug auf Fußball oder auf Goal, sondern in Bezug auf Gebet. Hey, komm, David, jetzt lob mal Gott, jetzt bet mal Gott an, jetzt nimm dir mal Zeit für Gott. Jetzt tu mal alles andere, David, auf die Seite legen, wo vielleicht in deinem vollen Leben gerade am Laufen ist und konzentriere dich einfach auf das eine. Jetzt nimm mal einen Moment für den Liegestuhl, einfach Gott und du. Weil er ist es würdig, dass du Zeit mit ihm verbringst. Er ist es würdig, von dir angebetet zu werden. Er ist es würdig, dass du ihn lobst. Er ist es würdig, dass dein vielleicht so volle Leben mal pausiert wird und du dich einfach mit ihm beschäftigst. Und in dem Stil geht es dann auch weiter. Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der David ist immer noch in dem Selbstgesprächmodus. Er legt gerade nochmal eine Aufforderung nach. Er sagt, hey, vergiss nicht, was Gott dir schon gut getan hat. Der David ermahnt sich, nicht zu vergessen. Ich behaupte, der David kämpft hier gegen etwas an, von dem auch wir heute in unserer Zeit extrem stark davon betroffen sind. Er kämpft gegen die Vergesslichkeit an. Wie gern und wie schnell nehmen wir doch Gutes von Gott an. Ja, wir bringen unsere Wünsche, wir beten für dies und das, wir wünschen uns von Gott das und das, das hätten wir noch gern, das wünschen wir uns noch und so weiter. Und wie schnell gehen wir dann aber darüber hinweg, wenn dann das vielleicht passiert ist oder ein bisschen anders gekommen ist, dann wie schnell passiert es, dass es uns aus dem Kopf verloren geht? Vers 2 sagt, ich will nicht vergessen, was Gott mir schon gut getan hat. Der Psalm 103 von David, der lädt uns ein, eben einen Moment auf unseren Liegestuhl zu gehen und ein bisschen einen Rückblick zu machen. Zurückzuschauen auf das, was war in der Vergangenheit, was habe ich erleben, wo hat Gott mir Gutes getan? In meinem Alltag, in meinem Leben. Zum Beispiel habe ich jetzt ganz persönlich vor wenigen Wochen für mich eine total grosse Ermutigung erleben. Da hat mich Gott beschenkt, wirklich mit etwas Gutem. Als erwähnt, als Gemeindeleitung, als ganze Gemeinde sind wir dran, in dem Jahr, dass wir das Thema Gebet als Schwerpunkt behandeln und darüber nachdenken. Und als Gemeindeleitung sind wir darum auch seit mittlerweile vielen Monaten mit dem Thema unterwegs. Wir reden immer wieder darüber. Auch wir nehmen uns bewusst Zeit für verschiedene Formen von Gebet und Gebetszeiten. Und vor einer Weile hat es so einen Moment gegeben, wo wir über so eine Fragestellung diesbezüglich zum Thema Gebet darüber nachgedacht haben, uns Gedanken gemacht haben. Und irgendwo sind wir so in einer Phase gewesen, mal, wo wir irgendwie nicht so vorwärts gekommen sind. Wir sind irgendwo, es hat so ein bisschen der Moment gefehlt, wo so ein bisschen Klarheit ist. Wir sind so ein bisschen, nicht stehen geblieben, aber so ein bisschen nicht so vorwärts gekommen, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Und wir haben gesagt, ja, das müssen wir halt nochmal mitnehmen, das vertagen wir nochmal und so weiter. Und dann habe ich an einem Morgen, wo ich angefangen habe zu arbeiten, wo ich mir Zeit genommen habe, Zeit mit Gott, habe ich erleben, wie mir Gott wirklich Gutes tut diesbezüglich. Ich bin eigentlich gar nicht auf der Suche gewesen nach einer Antwort für die Fragestellung, die wir hier hatten. Aber Gott hat mich an dem Morgen aufmerksam gemacht auf ein Kapitel in der Bibel. Ich bin so mehr oder weniger ein bisschen drüber gestockelt, habe das wirklich nicht gesucht und habe das Kapitel in der Bibel gelesen. Und das hat mich mega begeistert, weil ich gemerkt habe, hey, das ist ein Kapitel, wo ganz vieles jetzt drinsteckt, was wir gerade in dieser Fragestellung miteinander angeschaut haben. Jetzt ist das nicht die Antwort gewesen, wo von A bis Z alles klar ist, aber es ist für mich so eine klare Richtungsweise gewesen, so ein Moment von, hey, schau, da, in diesem Kapitel, da gibt es etwas zu entdecken für die Frage, und ihr als Gemeindeleitung anschaut miteinander. Für mich ein Moment, wo ich wirklich erleben durfte, hey, wow, Gott versorgt mich mit Gutem, in dem, wo ich lebe, in meinem Lebensalltag. Jetzt, je nach Lebenssituation ist es aber vielleicht ein bisschen schwieriger, einfach das Gute im eigenen Leben zu sehen. Vielleicht läuft momentan in deinem Leben zu viel Ungutes. Also, dass du jetzt da einfach fröhlich könntest anfangen zu sprudeln von dem, was du alles Gutes mit Gott erlebst. Der David macht uns in dem Text, in dem Psalm aufmerksam, warum jeder, und egal, wie die Lebensumstände vielleicht momentan auch sind, warum jeder Grund hat, Gott für Gutes Danke zu sagen. Wir lesen das nochmal miteinander. Vers 3 bis 5. Gott vergibt dir all deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt, wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du wieder jugendliche Kraft. Wenn es uns schwerfällt, zu erkennen, was Gott uns Gutes schenkt, dann gibt es auf jeden Fall eine Sache, wo du Gutes darfst erleben. Und zwar etwas unfassbar Gutes, etwas, wo alles andere bei weitem übersteigt. Vers 3, Gott vergibt dir all deine Schuld. Ich bin überzeugt, der David fährt nicht zufällig bei dem Punkt der Sündenvergebung an. Weil er selber persönlich einfach gewusst hat, er ist abhängig von dieser Sündenvergebung von Gott, weil er vieles verbockt hat in seinem Leben. Und zweitens, weil die Sündenvergebung auch das ist, wo vieles umkehrt, wo alles neu macht. Und wir heute, wenn wir den Psalm mit dem Blick auf Jesus lesen, dann bekommt das Gebet von David eine enorme Kraft. Eine Kraft, die alles verändert. Jesus hat nämlich mit seinem Tod am Kreuz all meine und deine Schuld auf sich genommen. Alles Versagen, alles Leid. Um dir und mir persönlich zu vergeben. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung zum Leben habe auch ich, wenn ich mit Jesus lebe, ein neues Leben von ihm geschenkt bekommen. Ein Leben, das kein Ende haben wird. Ein Leben, in dem ich früher oder später geheilt sein wird von aller Krankheit. Ein Leben, das niemand und nichts beenden kann. Da gibt es keine Gefahr, keine Todesgefahr, die mich aus dem Leben, das ewig ist, herausreissen kann und mich eben einem ewigen Tod übergibt. Nichts und niemand. Auch wenn ich heute, in dem Moment, an dem Tag vielleicht schwach bin, vielleicht hilflos bin, vielleicht kraftlos bin, wir dürfen wissen, so wie ein Adler, wie beim Adler immer wieder neue Federn wachsen und das Gefieder erneuert wird, so wird uns Gott auch immer wieder neu mit der nötigen Kraft beschenken. Ja, sogar von jugendlicher Kraft, erzählte David. Hey, liebe Leute, spüren wir etwas von dem Guten, was Gott uns schenken möchte? Das Gute, das sind nicht einfach ein paar oberflächliche Sachen, dass es uns ein bisschen gut geht und wir es ein bisschen schön haben. Das Gute, was Gott uns schenken möchte, das hat eine Tiefe, das hat eine Weite, das verändert alles. Und kann sein, dass wir, wie der David eben vielleicht auch, das relativ schnell und oft vergessen. Dass wir das übersehen in unserem Alltag, was Gott uns eigentlich gut schenkt. Weil wir so zu sind mit unserem Lebensalltag, mit dem, was wir in unserem Leben erleben. Der David erinnert sich daran, selber, er ruft sich in Erinnerung, hey, ich will das nicht vergessen. Und wir als Kirche, wir als Gemeinde, lasst uns das auch machen. Lasst uns gegenseitig uns da immer wieder erinnern. Hey, wir sind von Gott beschenkt mit so viel Gutem. Darum, ich finde es etwas mega Schönes und auch Wertvolles, wenn wir einander auch als Miteinander immer wieder erzählen, was wir Gutes mit Gott haben dürfen erleben. Wenn wir das sichtbar machen, wenn wir das hörbar machen, wenn wir da einander erzählen. Zum Beispiel, wenn wir nachher im Cafeteria noch einen Kaffee miteinander trinken. Und dann lasst uns voneinander erzählen, was wir haben für Gutes erleben und dann lasst uns eine Kirche sein, ein Miteinander sein, wo dann auch Gott lobt und dankt für das. So wie das der David gemacht hat. Das Beten von den Psalmen und zum Beispiel auch der Psalm 103, den wir jetzt hier miteinander lesen, kann eine riesige Hilfe sein für uns. Dass wir nicht bei unserem eigenen Gebet stehen bleiben. Weil wenn ich an meine Gebet denke, ja, dann sind die doch halt relativ oberflächlich in vielen Fällen. Meine Gedanken, meine Gebete und Wünsche und Bitten, die sind nicht schlecht, aber ich glaube, die Psalmen, die können uns in eine Tiefe und in eine Weite führen, wo weit über das darüber rausgehen, was wir mit unseren eigenen Gedanken und Gebeten formulieren können. Und ich bin persönlich auch überzeugt, die Gebete können gerade in Zeiten von Not, was uns vielleicht schwerfällt, eigene Worte finden. Enorm heilsam sein und kraftvoll sein für unsere Situation. Jetzt wird es spannend, wie das Gebet weitergeht. Der David bleibt nämlich nicht bei sich selber stehen, sondern er macht jetzt Folgendes. Wir lesen die nächsten Vers. Der Herr vollbringt große Rettungstaten. Allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er gab Mose zu erkennen, wie er handelt, und den Israeliten zeigte er seine mächtigen Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt nicht an uns so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Man merkt, der Blick von David geht jetzt weiter. Er weitet seinen Blick. Er schaut nicht nur in Anführungszeichen auf sich und sein Leben, sondern er schaut auf die Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Zum Beispiel den Mose hat er hier erwähnt. Und in dieser Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt, entdeckte David, wie Gott ist und wer Gott ist. Zum Beispiel lesen wir hier, er ist ein Gott, der Gerechtigkeit schafft. Es ist ihm nicht egal, wenn Menschen Unrecht erleben. Und Gott wird sich um das Recht kümmern. Auch wenn du vielleicht aktuell Unrecht erlebst. Ich lade dich ein. Vielleicht könnte eine Variante sein, wie damit umzugehen. Mach es wie der David. Schau mal bewusst auf die Geschichte von Gott mit den Menschen und lass das und durch das eine feste Überzeugung in dir wachsen. Wo du siehst und merkst und erkennst, hey, Gott selber kümmert sich um Gerechtigkeit. Also weiter sagt er David, dass Gott ein barmherziger und gnädiger Gott ist. Hey, wie oft haben die Israeliten Mist gebaut? Wie oft haben sie Gott den Rücken zugekehrt? Aber Gott ist geduldig und von grosser Güte. Er meint es so gut mit uns Menschen. Mit dem Blick weg von sich selber her zu dieser grossen Geschichte von Gott zu uns Menschen, ich glaube, da werden wir ermutigt. Klar, es geht schon um mich und Gott. Der Glauben an Gott ist ja ganz etwas Persönliches. Aber es ist nicht nur. Es geht nicht einfach nur um mich und Gott. Ich darf Teil sein von einer ganz langen Geschichte, die Gott mit Menschen schreibt. Und so wie Gott die Menschen nie aufgegeben hat, nicht immer wieder hintereingegangen ist, nachgegangen ist, die Nähe gesucht hat, so darf ich wissen, wird er auch mich nie aufgeben, weil ich Teil bin von dieser langen Geschichte, von dieser Reihe von Menschen, wo Gott miteinander unterwegs ist. Und ganz besonders eindrücklich wird es dann in dem bekannten Bild von einem Vater in Vers 13. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Jesus selber hat das Bild in der Geschichte vom verlorenen Sohn in Lukas 15 aufgegriffen. Der grosse, mächtige Gott, er, der unser Denken, unsere Vorstellungen bei weitem übersteigt, der Gott möchte dir ein Vater sein. Ein Vater, der mit offenen Armen dich in Empfang nehmen möchte. Ein Vater, der sogar alles stehen und liegen lässt und dir entgegenrennt, um dich in die Arme zu nehmen. Egal wie dein Leben gerade ausgesehen hat, von wo du auch herkommst, er lässt alles stehen und liegen und rennt dir entgegen, weil er dich gerne in die Arme nehmen möchte. Und dann lässt uns der David ein, in dem Gebetsmoment auf dem Liegestuhl, auch für einen Moment in die Zukunft zu schauen. Und das ist jetzt nicht ganz ohne. Weil da wird jetzt kein Blatt vors Maul genommen. Wir lesen die nächsten Sätze. Denn er, also der Vater, Er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. So handelt er an denen, die sich an seinen Bund halten, die an seine Weisungen denken und danach leben. In dem Liegestuhlmoment macht sich der David wirklich schonungslos bewusst. Egal, ob mein Leben gerade positiv und erfolgreich verläuft oder gerade nicht, mein Leben kann jeden Moment vorbei sein. Ich erinnere mich an das Interview, wo wir etwas mehr als ein Jahr hatten, hier im Gottesdienst, mit Elisa Christen, vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch noch daran. Gemeinsam mit ihrem Kind und ihrem Mann war sie in der Sommerferien in Italien, vermutlich auch irgendwo unter Palmen. Am Morgen hat ihr Mann vor dem Frühstück, vor dem Morgen, weil er ein bisschen Bewegung hatte, hat irgendeine Runde gemacht und auf dieser Runde hat er einen Herzinfarkt erlitten. Einige Tage später ist er im Spital gestorben. Er hat weder seine Frau noch seinem Kind können Tschüss sagen. Einfach von einem Moment auf den anderen. Nicht mehr da gewesen. Oder ganz aktuell, bestimmt haben es einige der Medien gelesen, letzten Donnerstag ist berichtet worden, dass der portugiesische Fußballer Diogo Jota beim Unfall zusammen mit seinem jüngeren Bruder Autounfall gestorben ist. Vor ein paar Wochen hat er, die englische Meisterschaft gewonnen mit dem FC Liverpool. Vor noch weniger Wochen hat er die Nations League mit Portugal gewonnen. Ich habe gelesen, dass er 10 Tage vor dem Unfall geheiratet hat. Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Von einem Moment auf den anderen kann es vorbei sein. Ja, das ist nicht so ein Sommerferien-Thema, gell? Das passt irgendwie nicht so zu Meer und Liegestuhl und Palmen und Erholung. Aber auch unser Leben ist vergänglich. Mein Leben ist vergänglich, dein Leben ist vergänglich. Und der David hat das gewusst, ihm ist das sehr bewusst gewesen. Und darum hat er sich auch in diesem Liegestuhl-Moment, ich sage es nochmal so, bewusst gemacht, hey, auf was will ich mein Leben ausrichten? Und er hat dort gesagt, nicht aufs Vergängliche. Nicht auf das, was jeden Moment vorbei sein kann, sondern aufs Unvergängliche. Vers 17. Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Vielleicht könnt ihr Sommerferienzeit, die jetzt kommt, die jetzt anfängt, vielleicht ja auch mal einen Moment sein, um wieder mal zu überlegen, du, mein Leben, was für einen Stellenwert hat was in meinem Leben? Und vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, zu sagen, hey, an der einen oder anderen Stelle muss ich gewisses vielleicht auch wieder korrigieren. Der Psalm 103 ist ein besonderer Psalm. Wir finden keine einzige Bitte in diesem Gebet. Keine einzige Wunschäußerung. Es ist alles nur Lob. Vermutlich ist das, es gibt ja 150 Psalmen, einer von den, wie soll ich sagen, innigsten, von den reichsten Lobpreislieder, die man in diesen Psalmen findet. Angefangen hat er mit dem ganz Persönlichen, mit der Einladung auffordern an sich selber, hey komm, ich will mir Zeit nehmen, ich will Gott loben, ich will ihn anbeten. Und beendet wird er jetzt mit einer Aufforderung, die weit über mehr darüber ausgeht. Da wird die ganze Schöpfung, ja, das ganze Universum wird aufgefordert, Gott zu loben. Wir lesen miteinander die letzten Verse von dem Psalm. Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet und seine Königsherrschaft umschließt das All. Lobt den Herrn, ihr seine starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seine Stimme gehorcht, sobald er spricht. Lobt den Herrn, ihr alle, die ihr zu seinem himmlischen Heer gehört, ihr seine Diener, die ihr ausführt, woran er Freude hat. Lobt den Herrn, ihr alle seine Werke an allen Orten, über die sich seine Herrschaft erstreckt. Ja, lobt den Herrn, ja, preise den Herrn, meine Seele. Und genau das Lob, wenn wir jetzt miteinander einstimmen. Lasst uns jetzt wirklich so einen Moment nehmen, wo wir das ganz persönlich uns selber zusagen. Hey, ja, Jochen oder wie auch immer du heisst, hey, ich will jetzt den Gott anbeten, weil er ist es würdig, von mir anbeten zu werden. Egal, wie jetzt vielleicht meine Lebenssituation aussieht, es gibt einen Grund, wieso wir jetzt aufstehen miteinander und sagen, hey, ich möchte Gott anbeten. Weil er ist ein barmherziger und gnädiger Gott, der dich und mich nie aufgegeben hat. Bis heute nicht, bis zu dem Moment nicht. Er ist würdig, von mir anbeten zu werden. Und also ein spannendes Detail, Vers 1 haben wir gelesen, vielleicht erinnerst du dich, ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Alles in mir. Wie könnte man das noch sagen? Ich sage einfach mal so salopp, so richtig inbrünstig, Gott arbeitet, alles in mir und an mir soll jetzt Gott loben. Hey, gell, es ist natürlich alles freiwillig bei uns, du bist freiwillig da, aber ich lade dich ein, aufzustehen und dann lass uns inbrünstig den Gott anzubeten, weil er es verdient.
Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bitte den König an. Sing mir nie, was du vor, nur für ihn, und bitte den König an. Ein was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele singt, bitte den König an. Zehntausend Jahre und in Ewigkeit.
Wir werden nachher gerade weitermachen mit der Lobpreis- und Anbetungszeit. Ich möchte an dieser Stelle aber noch eine Einladung aussprechen. Wer möchte, darf jetzt dann während dieser Zeit, wo wir miteinander die 3-4 Lieder singen und Gott anbetet, vorkommen, um das Abendmahl zu feiern. Mit dem Abendmahl erinnern wir uns an den Moment, wo Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit am klarsten, am hellsten und am eindeutigsten geworden ist. Nämlich mit dem Sterben und dem Tod von Jesus am Kreuz. Wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist und dass er nach 3 Tagen auferstanden ist und du dank ihm neues Leben bekommen hast, ein ewiges Leben geschenkt bekommen hast, dann bist du herzlich eingeladen, irgendwann während deiner Lieder vorzukommen, ein Brötchen zu holen, einen Becher mit Traubensaft zu holen und das Abendmahl zu feiern. Und an das erinnern, was Jesus für uns da hat. Das wollen wir aber nicht leichtfertig machen oder einfach unüberlegt. Wir wollen uns da Zeit nehmen, um uns Gedanken zu machen. Und als Vorbereitung wollen wir da miteinander das Gebet sprechen. Ein Gebet, wo Jesus selber gesagt hat, hey, so sollen wir im Fall beten. Sogenannte Vater unser Gebet. Und wisst ihr, was total spannend ist? Das, was Jesus dort gesagt hat, das Vater unser Gebet. Wir können davon ausgehen, das ist nicht einfach so ein spontaner Gedanke von Jesus. Nach, ja, was könnte jetzt ihnen sagen? Wie könnten sie beten? Ja, sag mal das. Nein, ich glaube, wir können davon ausgehen, Jesus hat sich auf etwas bezogen. Er hat sich mit grosser Wahrscheinlichkeit, mit Sicherheit, hat sich auf ein Psalmgebet bezogen. Jesus hat das zwar so nicht deklariert oder gesagt, aber wir können davon ausgehen, dass er an Psalm 103 gedacht hat. Das Vaterunser-Gebet ist nämlich so quasi eine Zusammenfassung von dem Psalm 103, den wir gerade miteinander angeschaut haben. Es gibt sogar Theologen, die sagen, ja, das ist klar, Psalm 103, das muss der Lieblingspsalm sein von Jesus. Weil er aber das in dem einen Gebet, wo er vieles zusammenbringt, dann quasi mit dem Psalm zum Ausdruck bringt. Ich habe hier eine Folie mitgenommen, das ist jetzt ein bisschen klein. Es geht auch nicht darum, dass ihr das im Detail lesen könnt. Aber es ist erstaunlich, wirklich jede Aussage vom Vater unser Gebet finden wir im Psalm 103. Also eben angefangen mit dem Unser Vater, der Vers 13, wo sagt, wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr und so weiter. Jede Aussage von dem Vater unser Gebet finden wir irgendwo in dem Psalm 103. Mega erstaunlich. Vielleicht lohnt es sich mal, ja, sogar 2 Bibeln mit auf den Liegestuhl zu nehmen, die linke Bibel Psalm 103 aufzuschlagen und in der rechten Bibel das Vater unser und da anhand von diesen beiden Texten eine Zeit miteinander mit Gott zu verbringen. Lasst uns das Gebet, das Vater unser, jetzt miteinander beten. Wir können es noch stehen lassen, vielleicht ist es ein bisschen klein, gell? Aber wenn jemand ein bisschen Unterstützung möchte für das Gebet, dann darf er da gerne mitlesen. Wir wollen das beten, Augen im Blick aufs Abendmahl, als Vorbereitung. Und dann machen wir weiter mit der Lobpreis- und Anbetungszeit. Und eben die wollen, sind eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Lasst uns beten und dann, wenn es möglich ist, darf gerne für das Vater unser aufstehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.